Wir haben viele Gäste, viele Freunde und Verwandten, die unterwegs sind und hier in Hannover sind. Herzlich willkommen. All diejenigen, die heute Morgen hier zu Besuch sind. Bleibt ein bisschen nach dem Gottesdienst, da unsere Teams und Mitarbeiter auf, wie heißt die Insel? Wangerooge sind, haben wir etwas mehr Platz im Café nach dem Gottesdienst. Bleibt zum Kaffee. Es gibt auch ein bisschen mehr zu essen vielleicht. Wir sind in 1. Samuel. Ja. Warum nicht? Wir haben doch Ruth zu Ende gemacht, oder? Ruth war nicht gut. Pech gehabt, ich war schon fertig. Doch, eigentlich haben wir es schon. Wir hätten es noch strecken müssen, wir müssen aber auch voran. Ne? Also, und ich bin bekannt als jemand, der alles öfters wiederholt. Und wir müssen irgendwie noch zur Offenbarung kommen. Da sind einige Kapitel. Heute. Samuel heißt nicht Samuel, weil Samuel das geschrieben hätte. Samuel heißt lediglich Samuel, weil die ersten sich Kapitel sich beschäftigen mit seiner Familie, seinen Eltern, seiner Geburt, seine Jugend ein Stück und auch später sein Dienst. Er ist mit großer Wahrscheinlichkeit Zeitgenosse von Simson, das heißt, dass wie auch Ruth, Anfang Samuel, muss man hineinflechten in diese Zeit der Richter, Ende der Richter. Es kann sein, dass Samuel ein kleiner Junge war, als Simson lebte. Und es ist wichtig, dass wir diese Dinge wissen, damit wir tiefer hineinschauen können in die Herausforderung, die Elkanas Familie, Elkana und ganz besonders Hannah, aber auch seine zweite Frau, hatten, wie schwer das Leben um sie herum war. Das Leben war schwer. Es war die Zeit der Richter. Und viele Bibellehrer zählen Samuel zu einer von den Richtern. Er war Richter und Prophet. Er war mehr eigentlich ein geistlicher Leiter als viele der Richter, die ja mehr politisch fürs Recht da waren. Samuel war ein geistlicher Mann. Es entstand durch Samuel ein Aufbruch in Israel damals. Es ist so, dass die ganze Aufteilung des Alten Testamentes wie auch Neuen Testamentes uns die Dinge schwer macht. Wir sehen das in Blöcke. Da ist ein glatter Übergang, wie gesagt. Samuel lebte zu Zeiten der Richter und war selber ein Richter. Das ist richtig angenabelt. Soweit ich es verstehe, war das so, dass ursprünglich es nur drei Bücher gab im Alten Testament, die man klar voneinander unterschieden hat. Und das waren die Bücher Mose, die waren auch nicht unterteilt, das war ein Buch. Später wurde das unterteilt und bekam Namen Pentateuch. Ursprünglich aber war das alles einfach die Tora. Und dann gab's die Propheten, die wir eigentlich die alten Propheten nennen würden. Die Propheten, die vor der Zeit der Könige da waren. Zu diesen Propheten wurde Josua und einige der Richter und auf jeden Fall Samuel und angenamelt waren an diesem zweiten Buch, 1. und 2. Könige. Das war alles ein Buch. Dann gab es das, was wir in Englisch die Writings nennen. Ich gehe davon aus, dass es die Schriften auf Deutsch heißt. Und das war das Alte Testament, drei Bücher. Wichtig ist, dass wir, wenn wir sie lesen und studieren, sehen, dass sie alle zusammen arbeiten und alle zusammen in eine Richtung führen. Sie sind christozentrisch. Die weisen alle auf Christus hin. Interessanterweise wird Samuel, ich glaube 18 oder 19 Mal, zitiert im Neuen Testament. Und immer auf Hinweis, direkt oder indirekt, auf Christus. Das ganze Alte Testament ist Gott Vater, Jahwe, der sein Volk liebt und sich um sein Volk kümmert. Egal, wie sie sich verhalten, und da sehen wir gerade bei den Richtern, bleibt Gott sein Volk treu. Er lässt uns nicht los. Wir können tun, was wir wollen. Er wird uns niemals den Rücken kehren. Es gibt nur eine Sünde, die nicht vergeben werden kann. Etwas, was dich von Gott trennen kann. Sonst kann dich nichts trennen von der Liebe Gottes, auch gar nichts. Nichts Sichtbares, nichts Unsichtbares, keine Mächte der Finsternis, keine Sünde, kein Versagen deinerseits kann dich trennen von der Liebe Gottes. Es gibt nichts. Es gibt nur eine Sünde, und das ist die Sünde gegen den Heiligen Geist. Und wenn du, um dich einfach zu erleichtern in den Ganzen, gesündigt hast, wenn du eine sündige Haltung hast gegenüber dem Heiligen Geist, ist deine Haltung, mir sowieso alles pup egal. Denn das ist ja die Sünde. Den Mist, den brauche ich nicht. So ein Zeug tue ich mir nicht rein. Dieses Interesse, ablehnen. Das heißt, es gibt keinen Menschen, der Gott sucht und gegen den Heiligen Geist gesündigt hat, denn wenn er es getan hätte, würde er Gott nicht suchen. Ist das okay? Das hat mich befreit. Ich hatte ständig Anfechtung als junger Mann, weil ich so viel finstere Sachen getrieben habe. Ich habe immer gedacht, ich werde Gott nie erleben, wie ich es will. Der Teufel hat mir immer gesagt, du bist zu schmutzig, du bist zu dreckig. Das, was du denkst und tust, das tut kein anderer Mensch. Du hast dich so an Gott versündigt, dass du den Segen Gottes nie erleben wirst. Gott kann dich nicht vergeben. Das, was du getan hast, trennt dich von Gott. Die Bibel lehrt genau das. Es gibt nichts, gar nichts, was uns trennen kann von der Liebe Gottes. Nichts. Und wenn er kommt und dir zuflüstert, du hast aber gesündigt, den Heiligen Geist, wir sagen, nee, sonst würde ich meine Bibel gar nicht aufschlagen. Sonst würde ich nicht zu Gott rufen. Sonst würde ich nicht Vergebung suchen. Denn dass ich das tue, mich nach Christus ausstrecke, ist ein Zeugnis dafür, dass der Heilige Geist in mir lebt. Er ist gegenwärtig. Und wenn er auch so schwach ist, wenn es nur ein glimmendes Dorn ist, so löscht doch Gott dieses Dorn nicht aus, oder? Oder wenn ich geknickt bin wie ein geknicktes Rohr, der bricht mich nicht, er richtet mich auf. Und das ist das, was, worum Gott eigentlich ringt, da im ganzen Alten Testament, dass sein Volk begreift, ihr könnt das tun, was ihr wollt. Ihr macht euch nur das Leben selber schwer. Lieben werde ich euch dennoch. Denn ich bin Liebe. Und wir haben das gesehen im Buch Ruth. Und wir sehen das jetzt am Anfang von Samuel. Die Zuneigung und Liebe Gottes. Die Hoffnung, die er hat für seinen Volk. Die Bibel ist christozentrisch. Ich möchte das unterstreichen. Ich komme aus einer Gemeindebewegung, die es gar nicht in Deutschland gibt, von daher kann ich ganz frei und das sagen, die alles so richtig machen will, alles wissen möchte und alles richtig tun will vor Gott. Sie sind so richtig, sagt man auf Englisch, they are so right, that they are dead right. Okay, sie sind so richtig, dass sie todrichtig sind. Alles nur Kopf, das Herz funktioniert überhaupt nicht. Und wenn ich dahin fahre, denke ich, Mann, das, was der Pastor sagt, ist richtig. Und die singen nur Psalmen. Bei denen gibt es nur inspiriertes Wort Gottes im Gottesdienst. Echt? Es wird nichts verkündigt und auch nichts gesungen, was nicht aus der Bibel kommt. Die singen, das heißt bei denen die Metric Psalms, die werden dann nochmal geschrieben, sodass man sie singen kann. Es gibt überhaupt keine Ablenkung. Die Gottesdiensträume sind grau. Es gibt keine Blume, weil sie ablenken könnte von dem, was der Heilige Geist der Gemeinde sagen möchte. Äußerlich stimmt alles, aber innerlich ist nichts mehr da. Oft, leider, ist es tot. Die haben das im Kopf richtig. Aber das Herz ist hart und kalt geworden. Und die ganze Gemeindebewegung bricht auseinander. Es gibt nur Streit. Eine Spaltung nach der anderen. Und wisst ihr, es sitzen so viele Menschen da drin, und das ist unser Thema heute Morgen, die Gott suchen, die schreien nach Gott. Und das ist unsere Hannah heute Morgen. Oder wir kennen diese Geschichte, das ist so schön und einfach für uns. Für uns ist dies Anfang Samuel doch alles bekannt eigentlich. Wir werden weder etwas Neues lesen, noch werde ich euch etwas Neues sagen können. Es ist nur uns. Das Wort Gottes ist da, das, was ich sagen will, ist da, um unser Denken, diese Kiste hier oben, in Bewegung zu bringen, dass wir darüber nachdenken, dass wir meditieren, dass wir mit Gott rechten über dem, was in sein Wort steht. Dinge, die wir wissen das alle. O Mensch, du weißt, was gut und richtig ist, schreien die Propheten. Wir wissen das. Und wenn wir das von der Schrift noch nicht wissen, dann nicht alle von uns heute Morgen hier kennen die ganze Bibel. Aber im Gewissen, im Inneren, im Tiefsten hören wir Dinge und denken, ja, noch nie gehört, aber ich weiß, das stimmt. Eigentlich ist es so, als ob ich schon gehört hätte. Kennt ihr das? Das passt. Wir wissen es tief im Herzen, dass Gott uns liebt. Dass Gott nicht nachtragend ist. Es war ein Mann von Ramatajim Zophim, vom Gebirge Ephraim, der hieß Elkana. 1. Samuel 1,1. Ein Sohn Jerohams, des Sohnes Elichus, des Sohnes Tohus, des Sohnes Zufs, ein Ephramiter. Und er hatte zwei Frauen. Wir haben hier einen Priester. Und wir haben doch in den Richtern gesehen, oder? Wie die Priester mit Frauen umgegangen sind. Es ist komisch, wie sündige Menschen sind. Ohne es zu wissen oder zu wollen, zerstören wir dem, was wir am liebsten haben. Das, was wir am liebsten haben. Wir wollen es nicht, aber irgendwo tun wir das. Wenn es mir nicht gut geht, decke ich das zu, habe das in Griff. Meine Geschwister merken es mich nicht und sie kriegen es normalerweise ab. Wer kriegt es ab? Mein Schnuckiputz zu Hause, wenn ich nach Hause komme. Und das ist doch aber das Wertvollste, das Teuerste, was ich habe. Das, was ich am meisten liebe. Sünde ist so teuflisch. Das ist, ja, es wird zu Besessenheit. Es geht so weit, dass ich das zerstöre, was mir am wertvollsten am Ende ist, und das ist mein eigenes Leben. Am Ende gebärt die Sünde den Tod. Sie zerstört für immer. Und hier haben wir wieder mal einen Mann, der Priester ist, aber nicht nach den Ordnungen Gottes lebt. Wenn ihr das nicht glaubt, schlägt Matthäus Kapitel jetzt nicht 19 auf zu Hause und liest es. Steht ganz klar, Gott hat das nie gewollt. Es ist doch eine Unverschämtheit von uns Männern, dass wir meinen, dass unsere Frau uns mit anderen Frauen teilen müsste, oder? Was wäre denn, wenn deine Frau das täte? Oh, ich habe das in meiner Jugend durchgemacht, die Konkurrenz. Ich hätte die Männer auseinandergerissen und habe es manchmal versucht. Meistens ohne Erfolg. Niemals. Hey, das ist meine Alte. Finger weg, Augen weg. Komm ihr nicht an meine Nähe, ich schlag dich tot. Oder? Aber wir erwarten das von unseren Frauen. Hier haben wir einen Priester, der nicht in der Ordnung Gottes lebt. Er hat zwei Frauen. Die eine hieß Hannah, die andere Penina. Hannah heißt Gnade, voller Gnade oder begnadet. Penina heißt Perle oder Koralle. Ich denke eher Koralle, wenn wir sie so studieren. Sie hatte scharfe Ecken und Kanten. Sie war heftig, die Frau. Sie war ohne Gnade. Sie kannte keine Gnade. Wisst ihr, warum das so ist? Weil ein Mann zwei Frauen nicht befriedigen kann. Das geht nicht. Fang da erst gar nicht mit an, auch nicht in deine Gedanken. Mach diese eine Frau glücklich und du wirst glücklich sein. Versuch etwas anders und du zerstörst das bisschen, was du hast. Und er hatte zwei Frauen. Die eine hieß Hannah, die andere Penina. Penina aber hatte Kinder und Hannah hatte keine Kinder. Dieser Mann ging jährlich hinauf von seiner Stadt, um anzubeten und dem Herrn Zebor zu opfern in Silo. Dort aber waren Hophni und Pinhas, die beiden Söhne Elis, Priester des Herrn. Jetzt, um die Situation jetzt noch deutlicher zu sehen, sollten wir ein Kapitel weitergehen und uns Pinhas und Hophni anschauen. Hophni heißt Streiter und Pinhas Orakel. Die waren Söhne Elis und Eli war der hohe Priester. Sie waren als Elis Söhne auch Priester und dienten in Anführungsstriche im Tempel. Aber die Söhne Elis, Vers 12 von Kapitel 2, waren ruchlose Männer. Die fragten nicht nach dem Herrn. Die waren Söhne Belials. Ist das richtig auf Deutsch? Teufelskinder. Papa war ein frommer Mann, der hohe Priester, aber die Kinder. Und ich bin sicher, dass Eli auch auch in seine Unzulänglichkeit, in sein Versagen, hat Eli seine Kinder vor Gott erzogen und hat das Äußerste getan für seine Kinder. Seine Kinder sind aber nicht fromm. Seine Kinder leben nicht für Jahwe und für das Volk Israel, sondern sie leben für sich. Sie sind selbstsüchtige, ruchlose Männer. Und in 2. Korinther, irgendwo zum Ende hin, geht es auch um die Söhne Belial. Und es ist offensichtlich, dass Belial eigentlich gleich Teufel ist. Einer der Ausleger, wenn ihr meint, dass ich hart bin in der Auslegung, sagt, das waren Ratten. Eli hatte 2 Ratten als Söhne. Heftig, oder? Was machte sie zu Ratten? Nicht nur das, was sie taten, aber die Gesinnung, die dahinter war. Wie weit waren wir? 12. Noch danach war es dem Priester zustande vom Volk, wenn jemand ein Opfer bringen wollte, so kam des Priesters Diener, wenn das Fleisch kochte und hatte ein Gabel mit 3 Zacken in seiner Hand und stieß in die Tiegel oder Kessel oder Pfanne oder Topf und was er mit der Gabel hervorzog, das nahm der Priester für sich. Das war normal und richtig. Natürlich, das dürften die in rechtem Maß. So taten sie alle in Israel, die dorthin kamen nach Silo. Desgleichen, ehe sie das Fett im Rauch aufgehen ließen, kam des Priesters Diener und sprach zu dem, der das Opfer brachte, gib mir, also die Söhne Elis, gib mir, seht ihr, das macht das Unterschied aus. Ich, gib mir. Zuerst komme ich, dann kommt schon lange gar nichts und dann kommst du. Gib mir Fleisch für den Priester zum Braten, denn er will nicht gekochtes Fleisch von dir nehmen, sondern rohes. Kannibalen waren das. Die mochten die Steaks, es waren nicht einmal Minutensteaks, das genügte, dass die Kuh an die Küche vorbeigelaufen war. Wenn dann jemand zu ihm sagte, lass erst das Fett im Rauch aufgehen, tu das doch wie der Herr. Und da sind viele schlichte, einfache Menschen, die da hingekommen sind. Sie wollten anbeten, wie der Herr das von ihnen verlangte. Und diese Freiheit haben sie ihnen genommen in ihre Selbstsucht. Sie haben andere Menschen vergewaltigt, übergangen, unterdrückt, missbraucht. Und das ist immer so mit ich-bezogenen Menschen. Du fühlst dich so richtig an der Wand gedrückt, oder ist das nicht so? Und bei selbstlosen Menschen, das ist so schön. Ah, da will ich den ganzen Tag mit denen zusammen sein. Aber Menschen, die nur an sich denken und von sich reden und nur sich selbst und das eigene, dieses klickenhafte, kleinkarierte Leben, oh, das ist alles so eng. Es ist nichts wie weg hier. Oder? Und wisst ihr, es gibt viele Pastoren, die so sind. Ich hoffe, ich gehöre nicht dazu. Es geht nur in deren Dienst und deren Verkündigung und deren Gehalt und wer es gehört hat und wer es auch noch weiß und was für ein Segen und wem ihm die Hände aufgelegt haben. Und es ist nur alles ich, ist alles fromm und das ist hier so, so war es. Sie sprachen ja eine fromme Sprache. Sie haben äußerlich sich dran gehalten an vielen. Es war die Selbstsucht dahinter. Unverschämt waren sie. Das ist die Situation, in der Hanna lebt. Hanna kommt zum Tempel, kommt zur Kirche und kommt zu solchen Pfarrern und Priestern. Und sie kommt dennoch. Oh, das finde ich so stark. als an Elkanah und Hannah. Hier haben wir Menschen, die Gott suchen und lieben, die sich ausstrecken, mittendrin im Elend. Denen ist das egal. Sie kommen nicht zum Priester, sie kommen zum Herrn. Und wir verlassen unsere Gemeinden so schnell, oder? Jemand hat gemacht und dann ist die Sache gelaufen. Ab die Post, man lässt sich nie wieder sehen. Jemand hat mich ermahnt, jemand mich hier dort drauf. Nee, der Ast, die spinnt. Was denken die sich dann? Du sollst mir jetzt geben, wenn nicht, so nehme ich's. Vers 16, mit Gewalt, gewalttätig. Das waren, die haben sich wie Zuhälter verhalten. Wenn du es nicht so machst, wie wir es wollen, kriegst du welche auf die Schnauze. Und das sagten sie Familien. Könnt ihr euch erinnern, was wir in Richter gelesen haben? Ein jeder tat, was ihn recht dünkte. Und was, wenn ich tue das, was mir dünkt, tue ich das, was ich will. Ich befriedige meine eigene Lust. Ich lebe nach meinem Willen. Selbsterfüllung, sagt man das im humanistischen Sinn. Und Humanismus ist auch eine Religion. Das ist also die Situation. Sie geht zum Tempel des Herrn, aber das sind die Männer, die hier dienen. Der Papa war okay, aber die Söhne waren Verbrecher. Aber sie gehen dennoch treu. Wisst ihr warum? Da ist eine tiefe Not in der Familie. Elkanah hat zwei Frauen. Und sie sind wie Hund und Katze. Das ist kein Frieden zu Hause. Ist es gut, wenn diese Dinge uns nicht vom Herrn fernhalten? Wisst ihr, das ist der Unterschied. Wenn es zugeht zu Hause wie bei Hund oder mit Hund und Katze, dann muss es mich zum Tempel treiben. Wenn das Leben wie Hund und Katze zu Hause mich vom Tempel fernhält, ist das Anfang vom Ende. Wenn es aber mich zum Tempel treibt, ist das der Anfang. Dann kann Gott was tun. Ich darf nicht loslassen. Und als mir das deutlich wurde im Text, ich bin so begeistert. Wieder einmal von Hannah. Der Tempel stimmt es nicht. Ja, ihr Mann hat noch eine. Ich muss als Frau mich teilen hier. Und er sagt auch später, Schnuckiputz, warum bist du nicht glücklich? Ich gebe dir doch alles. Und das ist nicht irgendein Gemeindemitglied, das ist ein Priester. Wo waren wir? In 1. Samuel, Kapitel 1. Ja. Dieser Mann, 3, ging jährlich hinauf von seiner Stadt, um anzubeten und dem Herrn Zebor zu opfern in Silo. Dort aber waren Hophni und Pinhas, die beiden Söhne Elis, Priester des Herrn. Der eine war wirklich, oder? Wie ein Krieger hat er sich verhalten. Ganz fromm, der eine ein Orakel, der andere ein Krieger. Wenn nun der Tag kam, dass Elkanah opferte, gab er seine Frau Penina und allen ihren Söhnen und Töchtern Stücke vom Opferfleisch. Aber Hannah gab er ein Stück traurig, schwer zu verstehen. Eigentlich sind meisten, wenn nicht alle Ausleger, der Meinung, dass es hier bedeutet ein Stück mit Kummer. Es quälte ihm, dass Hannah nicht glücklich war, denn er liebte Hannah sehr. Penina hat einen Teil seines Wunsches erfüllt, und das war, sie konnte Kinder zeugen, war aber eine alte Ziege. Hannah liebte er, seine Seele hing an Hannah und er war traurig. Und was machst du, wenn deine, dann gibst du ihm doch das Beste, oder? Vom Fleisch. Und das tat er auch. Aber Das machte sie nicht glücklich, verstehst du? Es gibt Väter, die pfropfen ihre Kinder voll mit Geschenken. Bis über beide Ohren, bis unterm Dach. Vom Dach bis zum Boden. Alles, was sie wollen. Aber sie sind nicht glücklich. Elkana, was ich will, ist nicht ein Stück Fleisch. Ich mag gerne einen Braten, einen leckeren Braten. Aber viel mehr als das. Das, was ich mir wünsche, kann nur durch dich kommen. Ich sehne mich nach etwas. Wieder zurück. Ein Mann kann niemals zwei Frauen, wirklich nicht. Ihr macht euch nur kaputt. Lasst das, Männer, mit euren Nebenfrauen. Ja, ja, es gibt Männer, die Nebenfrauen haben. Auch in frommen Gemeinden. Die haben das faktisch, viele, und andere haben es gedanklich. Ja, sie denken an eine Nebenfrau, während sie mit ihrer eigenen Frau schlafen. Schrecklich, ne? Bei uns ist es nicht anders als bei den Richtern. Warum meint ihr, dass es so klar geschrieben ist? Deine Frau will dich ganz. Ich will Gott ganz. Ich will ihn ganz erforschen, ich will ihn ganz erkennen, ich will ihn ganz lieben. Und er tut es mir gegenüber. Daher kommt das, dass er mich so liebt. Ich will ihn auch ganz und nichts anders. Und ihre Widersacherin kränkte und reizte sie sehr, weil der Herr ihren Leib verschlossen hatte. Ist das nicht fies? In eine Familie, in eine christliche Familie, in eine gute jüdische Familie, oder? Ja, ich meine, das ist... Hannah ist schon auf dem Boden. Penina tritt ihr noch, während sie auf dem Boden ist. Und Elkanah muss damit leben und damit umgehen. Man, welche Arbeit, oder? Der hätte das viel besser, wenn er nur Hannah gehabt hätte, oder? So ging es alle Jahre. Das ist Leiden. Jahrelanges Leiden. Ich leide 5 Minuten und will schon raus. Ich verstehe Gott nicht, wenn er mir nicht sofort rausholt aus den Problemen. Ich denke, er liebt mich nicht mehr. Ich habe vor 5 Minuten schon gebetet. Kopfschmerzen sind immer noch nicht weg. Wie lange habe ich für meine Tochter, für meinen Sohn gebetet? Schläfst du, Gott? Hast du mich nicht gehört? Und das ist das Problem hier. Und dieses Problem ist völlig normal und es ist Gott gewollt. Es gibt Irrlehrer, die sagen, wenn du richtig bittest und richtig glaubst, wenn das System richtig stimmt, dann wirkt es sofort. Und wenn nicht, dann glaubst du nicht. Das ist eine Irrlehre. Das ist eine weltliche und auch eine christliche Irrlehre, das ist eine Lüge. Dann wie Hannah warten muss, jahrelang, müssen wir oft warten. Und Bibellehrer kommen und werfen diese Last auf den Rücken von lieben Geschwistern ab und machen sie fertig. Du bist krank, weil du nicht glaubst. Es gibt keine biblische Grundlage für solch eine Lehre. Überhaupt nicht. Da sind menschliche Gedanken. Eigentlich im Hintergrund ist es Mind over Matter. Die Kraft des Gedankens über Materie. Und das kannst du in heidnischen Religionen finden. Eigentlich hat das ihre Wurzel im Hinduismus. New Age. Oder auch im Hinduismus. Es hat ihre Wurzeln im Widersacher. So gingen sie alle Jahre, wenn sie hinabgezogen zum Haus des Herrn. Kränkte jede sie, dann wandte Hannah und aß nichts. Manchen geht es so, anderen geht es anders, oder? Wenn ich leide, dann haue ich mir die Wampe voll. Andere essen nichts. An meiner Figur kann man erkennen, wie viele Probleme und Lasten ich habe. Elkana aber, ihr Mann, sprach zu ihr: Hanna, warum weinst du? Hey, ist das nicht schlimm, wenn jemand, der weise sein soll, jemand, der erleuchtet sein soll, jemand, der so liebt, dass er die Nöte diejenigen, die ihm nahe sind, erkennt, fragen muss: Elkana, was ist mit dir los? Und dennoch, ich will jetzt nicht, Elkana war ein Mann Gottes, mittendrin in der Situation, war Elkana und seine Familie, war eine kleine Familie, war eine kleine Einheit, wo Gott seine Hoffnung, ja, da ist was, dadurch kann ich was tun in Israel. Sie waren eine Ausnahmefamilie, aber mit Schwächen und Unzulänglichkeiten. Da stand Hanna auf, nachdem sie in Silo gegessen und getrunken hatten. Eli aber, der Priester, saß auf einen Stuhl um Türpfosten des Tempels des Herrn. Und sie war vom Herzen betrübt und betete zum Herrn und weinte sehr. Und gelobte ein Gelübde und sprach: Herr Zebaoth, wirst du das Elend deiner Magd ansehen und an mich gedenken und deine Magd nicht vergessen, und wirst du deiner Magd einen Sohn geben, so will ich ihn den Herrn geben sein Leben lang, und es soll kein Schermesser auf sein Haupt kommen. Er soll ein Nazaräer, nennt ihr sie, ne? Sein. Er soll dir auch ein Leben lang, soweit ich weiß. Ihr könnt mich korrigieren. Es gab eine Grenze bei den Nazaräern. Das war, glaube ich, 50 Jahre. Mehr, es soll mehr sein. Wenn du mir gibst, gebe ich dir zurück. Ah, jetzt hat die Hanna hier so viele Jahre gebetet. Sie ist so viele Jahre zum Tempel gegangen. Sie ist auf dem Weg, und das waren 10 Meilen, das sind etwa 16 Kilometer, gegangen und hat gelitten und hat geweint. Und Penina hat sie genervt und gestichelt. Guck mal, meine Kinder, und du hast keine, du fette Kuh. Jahrelang. 16 Kilometer lang. Ich meine, als Frau hätte ich gesagt, es gibt keinen Gott. Was soll ich denn in den Tempel? Ich gehe schon jahrelang und bitte Gott mit Tränen. Und ich bete vom Herzen. Meine Seele schreit zu den Herrn. Und er hört mich nicht. Wahnsinn, was diese Frau für einen Glauben hatte. Und als sie lange betete vor dem Herrn, achtete Eli auf ihren Mund. Jetzt wird sichtbar, dass Gott doch gehört hat durch die Jahre. Wir beten ja alle, oder alle von uns beten. Wenn nicht unter normalen Umständen, dann spätestens, wenn unser Ehemann mit 80 Kilometer durch die Innenstadt fährt oder die Fußgängerzone. Da fangen wir doch an zu beten, oder? In Indien kannst du das Beten lernen, wenn du mit dem Bus oder einer Taxi fährst. Und nicht nur beten, das Schreien zu Gott. Und ich habe Männer Gottes, die behaupten, sie hätten Glauben, schreien hören in Rikschas und Taxen in Indien. Es kann gut sein, dass sie sich sogar in der Hose gemacht haben dabei. Aber nur weil wir bitten, gibt Gott nicht. Wir bitten und Gott gibt nicht. Jakobus erklärt uns, warum. Lasst uns mal aufschlagen. Jakobus, Kapitel 4. Das ist so deutlich hier, dass es am besten ist, dass wir das einfach lesen. Ich kann es sogar verstehen, für euch müsste es sehr einfach sein. Jetzt haben wir Kampf in der Familie, okay? Und hier steht in Vers 1 von Kapitel 4 von Jakobus, woher kommt der Kampf unter euch? Woher der Streit? Kommt es nicht daher, dass ihr in euren Gliedern die Gelüste gegeneinander streiten? Das ist doch die Situation, oder? Egal, alle waren betroffen. Ihr seid begierig und erlangt's nicht. Ihr mordet und neidet und gewinnt's nicht. Ihr streitet und kämpft und habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und empfängt nichts. Geht gleich. Gleich überaus. Ihr bittet nicht und wenn ihr bittet, bittet ihr falsch. Hier ist ein Tipp. Beste Tipp überhaupt an der ganzen Bibel zu Gebetserhörung hin. Ihr bittet und empfängt nichts, weil ihr in übler Absicht bittet. Ihr bittet für euch selbst. Hier hat Hannah doch eine große Not, eine natürliche Not, oder? Und sie bittet und bittet. Aber sie bittet für sich selbst. Jetzt will Gott erhören, oder? Eli hört. Nach so vielen Jahren des Quals hört Gott und Eli wird drauf reagieren und ihr die Verheißung geben, du wirst einen Sohn haben. Nach so vielen Jahren. Es wird ganz deutlich, weil das, was sie bittet, gib mir und ich gib's dir. Das ist alles ein Gedanke. Und das ist Segen. Das ist den Segen, den wir hier Jahr für Jahr an unseren kleinen Kindern vollziehen. Gott hat uns ein Kind gegeben, wir kommen nach vorne und bringen es Gott. Mit diesem Bewusstsein müssen wir es tun. Denn dadurch werden unsere Kinder gesegnet. Nicht, dass wir an sie hängen und uns hängen, auch als Mütter. Manchmal hängen wir so sehr, wir meinen, die Kleine ist ein Engel. Und die tobt hier um Pult herum, zieht an den Kabel da und, ne? Ist die süß. Und alle anderen denken, ist das eine alte Ziege? Ist doch so, oder? Blind. Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr in übler Absicht bittet. Für euch, für mich. Wir bringen unser Kind und geben es Gott wieder. Er hat es gegeben. Meine Kinder, ich sag's euch, sind am besten aufgehoben bei Gott. Ich sag's euch. Und ich muss innerlich immer wieder loslassen. Warum? Weil ich meinen Sohn nicht helfen kann. Ich kann ihm nicht helfen. Nur Gott kann ihm helfen. Am Ende. Letzten Endes, wenn es drauf ankommt, muss ich zu Gott schreien. Er ist unsere Hilfe in der Not. Und wir begreifen das erst in der Not. Vorher begreifen wir das nicht. Heute machen wir das doch ganz gut mit der Erziehung. Ja, bis sie 18 sind. Und ab die Post. Voll in die Finsternis rein. Da begreifen wir, was habe ich denn da getan? 19 Jahre lang. Hat nichts gebracht. Ja, stimmt doch. Nur das, was Gott tut, bringt was. Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr in übler Absicht bittet. Ihr bindet euch aneinander. Ihr bindet euch an materiellen, vergänglichen Dingen. Ihr müsst einander loslassen. Das Leben ist von mir und zu mir hin. Und erst dann ist es erfüllt. Das heißt nicht Verlust. Das heißt Gewinn. Das heißt Erfüllung. Für mich nicht zu leben, ist das Tollste, das Geilste, was es überhaupt gibt auf der ganzen Welt. Das macht mich frei, das macht mich stark, das macht mich glücklich, dass ich nicht mehr für mich selbst lebe. Habe ich das begriffen? Sag's mir selber. Muss es mir jeden Tag selber. Freude, Erfüllung ist im Leben für andere. Selbstlosigkeit bis zum Gehtnichtmehr erfüllt mich. Warum? weil das die Natur Gottes ist und Gott einen Same in mir hineingepflanzt hat und dieses Verlangen ist vorhanden. Ich kann es unterdrücken, ich kann es zudecken, ich kann es zukippen mit Selbstsucht, aber die Gesinnung ist vorhanden. Warum? Weil ich auf den Geist geboren bin. Ich habe diesen Verlangen. Und wenn ich diesen Verlangen nachgebe, wenn ich sage, hab Raum in mir, Geist Gottes, dein Wille geschehe, ich will zum Segen werden für andere, wie du dein Leben gegeben hast, hingelegt hast. Für mich will ich das für andere tun, da bin ich glücklich. Wenn ich es nicht tun, ist mein Leben noch miserabler als vorher. Es ist ein Krampf, es ist Religion und nicht geistliches Leben. Zurück zu Hannah. Eli antwortete und sprach, geh hin mit Frieden. Sie war so betrübt, so unglücklich, hat so geschrien jahrelang. Der Gott Israels wird dir die Bitte erfüllen, die du an ihn gerichtet hast. Sie sprach, lass deine Magd Gnade finden vor deinen Augen. Da ging die Frau ihres Weges und aß und sah nicht mehr so traurig drein. Diese Frau war nicht mehr zu erkennen. Jetzt sucht sie, Gott lässt sie zappeln, diese ganzen Monate und Jahre. Und wartet auf diesen einen Moment, wo er hineinsprechen kann, wo sie wirklich in der Lage ist, zu empfangen und loszulassen, beides. Gott hätte sie nur krank gemacht. Sie hätte sich an diesen kleinen Jungen oder Mädchen gebunden, ihre Seele an ihn gebunden und hätte ihm in eine Bindung oder sie in eine Bindung hineinführt. Das ganze Leben wäre, ich habe solche Beziehungen gesehen. Oh, oft. Ich kenne einen Mann, der ist mit 45 Jahren, als seine Mutter starb, vorher ein erfolgreicher Geschäftsmann in Indien. Der war bei uns in der Reha. 45, so ein Kerl. Seine Mama starb und sein Leben brach zusammen. Er landete in der Reha, psychisch krank. Ich weiß nicht, wo er heute ist. Ein Haufen Elend. Und das wäre bei Hannah passiert. Gott musste warten auf den richtigen Moment, wo er wusste, innerlich ist Hannah jetzt so reif. Sie ist im Glauben so reif, dass ich ihr das geben kann. Nimm. Hier hast es. Jetzt kannst du damit umgehen. Jetzt kann ich es dir geben. Gott will uns Dinge geben, die gute Frucht in uns herbeiführen. Sonst im Segen letzten Endes, den wir haben möchten, ist nur Elend verborgen. Wenn wir uns binden an diesen Dingen. Ich frage mich oft, warum bin ich nicht reich? Ich wäre so gerne reich. Ich habe mehrere reiche Freunde. Und ich denke, das ist alles so locker bei denen. Wisst ihr, wenn ich es hätte, werde ich mich binden daran. Ich würde es wahrscheinlich alles für mich selber einsetzen und andere Menschen in den Stich lassen, mein eigenes Leben zerstören und zum Fluch werden für andere. Ich bin dankbar, dass ich arm bin. Nackt bin ich hinein und nackt gehe ich sowieso raus. Beim Hineinkommen braucht man sich nicht schämen, aber beim Rausgehen. Hier ist alles anders. Hey, hier ist noch gar nichts passiert. Das müssen wir jetzt hier sehen, okay? Es gibt viele geistliche Prinzipien, die angewandt werden, zum Beispiel im Wort des Glaubens. Das ist eine Lehrrichtung innerhalb der christlichen Szene, ja, die überzogen wird. Es gibt aber ein Maß, ein Anteil an Wahrheit drin. Penina lacht sie immer noch aus. Sie ist dann immer, Hebe, ich habe drei, du hast keine. Jetzt guckt sie aber nicht mehr traurig rein, sondern sie freut sich und nimmt zu. Denn hier sagt, sie aß. Und guckte nicht mehr so traurig. Warum? Die Situation ist doch dieselbe. Hanna, bist du bekloppt? Bist du nicht mehr beisammen? Ah, der Herr hat dir gesagt, hey, komm, vergiss es. Gott hat da hineingesprochen. Sie hat es angenommen und geht denselben Weg in Kraft und Freude. Glaube ist eine Gabe Gottes. Hier haben wir eine Hanne, die sie in ihren Elend und ihrer Not nach Gott ausgestreckt hatte, jahrelang. Und jetzt passiert erst etwas. Das müssen wir für unsere Kinder wahrnehmen. Wir sehen sie, für unsere Freunde, für unsere Eltern. Wo wir sehen, ja, religiös sind sie, aber nicht aus dem Geist Gottes. Worum sollten wir denn bitten? Herr, sprich du ein Wort zu meiner Mutter. Wir wissen nicht, was wir bitten sollen. Ich frage mich manchmal, nachdem ich gebetet habe, denke ich, was hast du da für einen Haufen Mist gebetet? Herr, schenk, nein, ich meine, jetzt richtig wäre gewesen, Herr, sei mir gnädig, vergib meine Sünde. Gib mir ein demütiges Herz, Herr. Zerbreche du meinen Stolz. Segne meine Feinde. Das tue ich nicht von mir aus. Da denke ich gar nicht dran. Da ich meinen Gebetszettel, da bete ich ganz anders. Segne Opa, segne Oma. Das ist der Wille Gottes. Schenk mir Weisheit. Schenk, dass ich barmherzig bin. Schenk, dass ich barmherzig bin. Lehre mir Barmherzigkeit. Schenk, dass ich so gnädig werde. Das ist das Gebet. Alles andere ist nur Selbstsucht. Dann, wenn du so betest, schenk Gott alles andere dazu. Das ist dieser Schmuck, der dazugehört. Das ist die Verpackung, wenn es im Kern stimmt. Sie geht glücklich ihren Weg. Und am anderen Morgen machten sie sich früh auf und als sie angebetet hatten vor dem Herrn, kehrten sie wieder um und kamen heim nach Rama. Und Elkana erkannte Hanna, seine Frau, und der Herr gedachte an sie. Gott denkt an dich. Und um zu dieser Erkenntnis zu kommen, zu diesem Bewusstsein zu kommen, müssen wir beten. Und was tat Hanna jahrelang? Sie wartete auf dem Herrn. Beten. Wenn ich wirklich glaube, kann ich warten. Wenn ich nicht glaube, bin ich ungeduldig. Hanna glaubte. Sie hat gewartet. Sie ist dennoch zu diesem Tempel, Saustall, gegangen und hat Gott gesucht. Sie hat Gott dennoch gesucht. Sie hat nicht losgelassen. Das zeigt, dass Hanna geglaubt hat. Und sie wird am Ende nicht enttäuscht. Lass uns doch mal ein paar Verse, weil ich denke, dass diese ganze Sache mit dem Warten, mit der Hoffnung so wichtig ist in unserer Beziehung zu Gott und Gebetsleben. Dass wir begreifen, dass es nicht so ist wie mit den Tomaten, Erdbeeren, Mangos, Avocados bei Realkauf. Dass du jeden Monat, jede Woche, jeden Tag dahin gehen kannst und sie herauspicken kannst zum selben Preis. Wir sind bis über beide Ohren verwöhnt. Wir müssen hier auf gar nichts warten. Und wenn du heute einkaufen willst, im Bahnhof, in der U-Bahn ist Lidl auf. Du kannst alles sofort haben. Und wenn dein Wagen zusammenbricht, ich und mein Vater mussten darunter kriechen und das Ding reparieren. Und meine Mutter und meine Geschwister mussten warten 5 Stunden, bis es wieder heile war. Wir rufen die ADAC an. Wenn er in 15 Minuten nicht da ist mit einem neuen Wagen von der Versicherung, alles all inclusive, dann kriegen wir einen Tobanfall. Auch als Christen. Wir leben ja miteinander. Wir sehen das, wir hören das. Wir sind unverschämt und können nicht warten. Wir können vor der Ehe nicht warten. Wir können im Laden nicht warten. Wir können beim Bus nicht warten. Oh, in Heroldegg sind wir alle. Seminar, alle voll geistlich. Die geistlichsten in der Gemeinde waren jetzt in Heroldegg. Die kommen gerade zurück. Die Sahne der Gemeinde. Die Geisterfüllten waren oben. Und ich beobachte sie alle in der Schlange, wie der eine auf den anderen wartet. Bitte zuerst du, Bruder. Bitte zu du. Das glaubst du wohl nicht. Da ist der Pastor der Erste. Und hat Käse, Wurst, Rot, 5 Brötchen und dann, damit er ja auch genug Mana hat für morgen und merkt nicht, dass es jetzt schon stinkt. Er ist der Einzige, der nicht merkt, dass es stinkt. Grapsch, grapsch, grapsch. Das ist wirklich so. Ey, und irgendwo, das tun wir ohne nachzudenken. Wir müssen zum Nach, und deswegen bringt Gott diese Spannung mit hinein und lässt uns warten. Psalm 25. Wir müssen warten auf Gott. Warten, dass wir kapieren. Psalm 25. David musste unheimlich warten in seine persönliche Not, die Not seiner Familie, der ganzen Gemeinde, ganz Israel, welch eine Last hatte, welch eine Verantwortung. Und David spricht, ha, so viel, guckt doch mal in euren Bibellexikon, wie oft es mit Harren steht. Nach dir, Herr, verlangt, das Verlangen ist da, Vers 1 von 25. Nach dir, Herr, verlangt mich, mein Gott, ich hoffe auf dich. Das ist ähnlich wie Hanne, der ist schon Monate, schon Jahre dabei. Kinder, das ist normal. Lass mich nicht zu Schanden werden, lass mich nicht in Stich. Ich fange an schon zu zweifeln an meinen Glauben, weil ich so lange warten muss. Oh Herr, nehme deinen Geist nicht von mir. Hilf mir, ich bin so schwach geworden im Warten. Ich habe Anfechtung, will alles hinschmeißen, dass meine Feinde nicht frohlocken über mich. Man könnte das alles auslegen, keine Zeit. Denn keiner wird zu Schanden, der auf dich harre. Das ist verstanden, der Schlüssel zur Gebetserhörung ist. Warten! Und nicht warten wie Sarah vorher in Verbissenheit, in Spannung, betrübt, bitter, hat das Essen nicht genossen. Nein, sie wartet jetzt in Freude, in Freiheit. Sie ist erfüllt und weiß, der Herr hat es gesagt, das wird schon so kommen. Meine Frau freut sich jetzt, denkst du jetzt wieder. Denn keiner wird zu Schanden, der auf dich harret, aber zu Schanden werden die Leichtfertigen. Die abhauen, die gar kein Widerstand. Hin und her. Die Bibel sagt, wie Wolken im Himmel, wie Wellen im Meer. Mal sind sie hier, mal sind sie da. Immer wo ein Happening ist. Ich will es einfach aussprechen. Hier gibt es Geschwister, die stehen geblieben sind in dieser Gemeinde. Durch elende Zeiten. Und die Gemeinde ist voll und wir brauchen neue Räume. Ist es nicht an uns, dass Gott uns segnet? Da bin ich hundertprozentig überzeugt. Wenn es das so wäre, müsste ich zuerst zu Tod gesteinigt werden. An mir, an uns ist es nicht. Aber wir haben eins getan und das will ich bekennen, um die Schrift hier zu unterstützen. Wir sind geblieben. Wo anderen gesagt haben, der Tod im Topf schmeißt alles hin. Es hat keinen Sinn. Wisst ihr, warum uns heute Gott segnet? Weil wir geblieben sind. Bleibe, der Herr wird dich nie enttäuschen. So ist Gott nicht. Dann geht es weiter, liest doch bis 11, lasst uns 27, 14. Zu Hause könnt ihr die Hälfte des Psalms, es geht um Hoffnung. Er sagt in Vers 5, täglich harre ich auf dich. 27, 14. Harre des Herrn, sei getrost und unverzagt und harre des Herrn. 31, 24 und 25. Gelobt sei der Herr, denn er hat seine wunderbare Güte mir erwiesen in einer festen Stadt. Ich sprach wohl, ich habe gedacht, ich habe schon gezweifelt. Ich sprach wohl, ne? In meinen sagen, ich bin von deinen Augen verstohlen. Siehst du, wie normal das ist, dass du so denkst? Der hat mich vergessen. Ich habe wohl gesündigt. Ich dachte wohl, ich sprach wohl. Doch du hörest die Stimme meines Flehens, als ich zu dir schrie. Damals, vor Monaten, vor Jahren, ich habe geglaubt, du hast meine Stimme nicht gehört. Da hast du mich schon gehört. Der hat das kapiert. Liebet den Herrn, alle seine Heiligen. Die Gläubigen behütet den Herrn und vergilt reichlich dem, der Hochmut übt. Seid getrost und unverzagt, alle, die ihr des Herrn harret. 37. Befiehl den Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird's wohl machen und wird deine Gerechtigkeit heraufführen wie das Licht und das Recht wie den Mittag. Oft fragen wir uns, warum denken Menschen so falsch über mich? Ich meine es doch gut, ich meine es recht. Ich bin doch aufrichtig. In der Gemeinde schauen Menschen auf mich herab. Es ist alles Teil deiner Kur. Gott wirkt und arbeitet an dir. Ja? Sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Entrüste dich nicht über den, dem es gut geht, der seinen Mutwillen treibt. Steh ab von Zorn und lass deinen Grimm. Entrüste dich nicht, damit du nicht Unrecht tust. Denn die Bösen werden ausgerottet, die aber des Herrn harren, werden das Land erben. Noch eine kleine Zeit, so ist der Gottlose nicht mehr da. Und wenn du nach seiner Städte siehst, ist er weg. Aber die Elenden werden das Land erben und ihre Freude haben einen großen Frieden. 42. Kennen wir alle diese Stellen, 6 und 7. Was betrübst du dich, meine Seele? Hanne, dieser Trübsal war for nothing, wenn du nur geglaubt hättest. Du hattest ja schon gebetet, jedes Jahr bist du hochgegangen. Aber jetzt glaubst du nun und bist fröhlich, obwohl das Baby noch gar nicht da ist. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre oder hoffe auf Gott, denn ich werde ihm noch danken. Wisst ihr, dass wir Gott danken können, ist keine Ehrlehre. Für etwas, was er in unser Herzen hineingepflanzt hat, eine Gewissheit. Wir können Gott danken, wo wir es noch gar nicht haben. Und es macht Gott Ehre. Es ist so, und das ist der Unterschied. Es ist aber keine Methode, um etwas zu erlangen. Und das ist falsch. Da fängt die Ehrlehre an. Das ist der große Unterschied. Wenn es aus dem Geist, aus dem Herz kommt, aus Gewissheit, wenn es ehrlich und aufrichtig ist, das macht Gott Ehre. Du wirst nicht gesteinigt werden, dann ist es geschehen. Warum? Der Herr hat gesprochen. Verstehst du? Die anderen reden alle. Ich habe sie gesehen, ich habe sie gehört. Und viele, sie tun mir leid. Aber sie reden von Glauben und Heilung und ihre eigenen Kinder sterben an Krebs. Darüber hinweg wird geschwiegen. In der ganzen frommen Szene spricht keiner drüber, es weiß kaum einer, um ihre Lehre aufrechtzuerhalten. Ich sage dir, warum. Das ist nur das. Es gibt gut fettig Knete. 69. Ich bin gleich fertig, es ist 3:45. Ich weiß, ich mache auch jetzt gleich Schluss. Gott, hilf mir! Denn das Wasser geht mir bis an die Kehle. Es ist wie bei Hochwasser, oder? Das wird schon glatt gehen. Und, oh, der Keller ist schon, hast du gehört, Schätzchen? Wo steht, also ich muss jetzt runter, ne? Und der eine arme Mann kam gar nicht mehr raus, den Keller erwischt. Das Wasser stieg so schnell, der ist gar nicht mehr ins Haus gekommen. Jetzt steht das im Keller, jetzt steht es auf der ersten, auf dem Erdgeschoss, ne? Hm? Denn das Wasser geht mir bis an die Kehle. Gott lässt es zu. Ich versinke im tiefen Schlamm, wo kein Grund ist. Ich bin in tiefe Wasser geraten und die Flut will mich ersäufen. Ich habe mich müde geschrien, mein Hals ist heiser. Seht ihr die Intensivität? Seht ihr dieses Verlangen dahinter? Seht ihr Jakob hier? Das ist Glauben.
Jesus spricht von bis aufs Blut widerstehen. Ich habe mich müde geschrien, mein Hals ist heiße, meine Augen sind trübe geworden, weil ich so lange harren muss auf meinen Gott. Das ist das Schön.
Nicht auf diesen Ekel, diesen Spielverderber, nee, auf mein Freund, mein Vater, mein Gott, aber Vater.
Ich muss auf ihn warten. Die mich ohne Grund hassen, sind mehr, als ich Haare auf dem Haupt habe. Die mir zu Unrecht feind sind und mich verderben wollen, sind mächtig. Ich soll zurückgeben, was ich nicht geraubt habe. Gott, du denkst meine Torheit, du kennst meine Torheit und meine Schuld ist dir nicht verborgen. Lass an mir nicht zu Schanden werden, die deine Haaren, Herr, Zebaoth. Und jetzt mache ich Schluss, wirklich. Also versprochen, Jesaja 40. Das ist nur ein Kapitel. Ein wunderbares Bild hier. Vers 28 von 40. Weißt du nicht? Die Propheten sagen immer, weißt du nicht? Jesus wiederholt Dinge ständig. Er wiederholt so sehr, dass er von den Intellektuellen dieser Welt irgendwo als dumm gehalten wird. Sie schauen auf ihm herab, weil die Botschaft so schlicht und einfach ist und sich ständig wiederholt. Weißt du nicht? Hast du nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unausforschlich. Er gibt den Müden Kraft und Stärke genug. Deswegen konnten die durchhalten, David und Hanna, aus diesem Grund. Ich kriege Kraft von Gott. Mach dir keine Sorgen. Wenn du aus dem Geist geboren bist, setz sich diese Herausforderung aus. Gott wird dich durchtragen. Das ist eine wunderbare Sache. Ich habe das Beten und meine Frau haben das Beten gelernt. Nachts. Ich sag's ehrlich vor der Gemeinde. Tage, Wochen, Monate in eins. Wochen ohne Schlaf, nur gebetet, weil die Not so groß war. Gott hat uns Spannungen und Angst und Elend und Not ausgesetzt, um uns das Beten zu lehren. Und ich bete immer noch nicht richtig und genug, das will ich gar nicht sagen. Aber ich habe das in der Not gelernt. Zu Gott zu schreien, wo es um Leben und Tod ging. Und er hat es nicht weggenommen. Er hat geholfen, aber ganz weggenommen hat er das nicht. Er gibt den Müden Kraft und Stärke genug, den Unvermögenden. Ich habe es erlebt nachts, einmal in Schloss Heroldegg, wo die Not so groß war. Und wir haben gedacht, unser Sohn, der als Teenager die zweite Herz-OP hatte und nun mit ein halbes Herz leben sollte. Die andere Hälfte hatten sie ihn weggeschnitten. Ich habe nachts gebetet und gebetet. Und ich war körperlich schon so schwach. Und plötzlich passierte was. Mitten in der Nacht hat der Geist Gottes übernommen und ich habe weiter gebetet. Ich habe nicht mir gebetet, Gott hat in mir gebetet für meinen Sohn. Hätte ich das Elend nicht durchstehen müssen, hätte ich das nie gelernt und hätte Gott auf diese Weise nie kennengelernt. Als ein Gott, der sich den Schwachen erbarmt in ihrer Not, bleib dabei, lass nicht los. Ich sage dir, das ist eine kostbare Sache, das ist so wertvoll. Er stärkt und vertieft deine Beziehung zu Gott. Er gibt den Müden Kraft und Stärke genug, den Unvermögenden. Männer werden müde und matt und Jünglinge straucheln und fallen. Menschen ohne Gott, okay. Aber die auf dem Herrn harren, kriegen neue Kraft. Das Warten heißt nicht schwach werden, das Warten heißt stark werden. Hebräer 11. Wo werden wir stark? Im Krieg. Lies das mal. Im Krieg werden wir stark. Und nicht auf dem Sofa vom Fernseher. Die auf dem Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler. Ich habe das mal beobachtet in den Himalaya-Bergen. Als kleiner Junge haben mich begeistert, diese kleinen Vögel, die sind so groß und die haben ganz kurze Flügel und so einen langen Schnabel. Und das geht so schnell, du kannst die Flügel nicht sehen. Picaflor. Was nennt ihr sie?
Kolibri.
Kolibri. Wahnsinn. Ich denke, Wahnsinn. Ich meine, die Vögel sind klein, aber die Flügel, das sind nur Pupse an der Seite. Die sind wie Hände aus. Und die haben gar keinen Arm, die haben keine richtigen Flügel. Und die stehen da wie ein Hubschrauber in der Luft und wicken. Wahnsinn. Als Kind hat mich das begeistert. Das Fliegen sowieso. Und später habe ich das Fliegen gelernt. Ich bin immer aus der Kneipe geflogen. Hier haben wir aber einen ganz anderen Vogel. Und in den Himalaya, in der Himalaya ist das wirklich, ist wirklich so. Ich habe gelernt durchs Fliegen. Ich habe gelernt, dass ich nicht fliegen kann. Aber die Adler in den Himalaya-Bergen, die bewegen ihre Flügel ronnig. Du sitzt da oben in Missouri und schaust raus in den Valley, in den Tal von oben. Und die fliegen darum und die bewegen ihr Flügel überhaupt gar nicht. Und da sind Monster. 2,5 Meter weit, die Flügel. Die sehen wie ein Mensch aus, wie ein Kerl aus. So groß sind die. Wirklich. Das kannst du sogar hören fast. Ganz locker, sie strengen nicht. Strengen sich überhaupt nicht an. Und deswegen heißt es ja auch hier an. Und sie überwinden die Himalaya-Bergen, die höchsten Berge der Welt. Warum? Das ist Vertrauen. Hier sehen wir Vertrauen. Gott trägt uns. Er gibt uns eine Kraft. In diesem Bild ist die Luft, die trägt unsichtbare Kraft. Und welch eine Kraft, oder? Sie reißt in Florida Häuser aus ihren Verankerungen, inklusive Keller. Dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Und wir müssen wandeln, wir haben noch ein Stückchen. Ihr habt es weiter als ich, alle in der Gemeinde, das ist euer Nachteil. Ihr habt nicht mehr so weit. Seid alle noch jung. Werdet nicht müde. Ehrt Gott mit euren Vertrauen. Und Vertrauen heißt warten. Ehrt doch Gott. Es gibt keine Methode. Ha? Es gibt wirklich keine Methode. Wir suchen immer Methoden, was ist das einfachste Weg ist. Wo es eine Methode ist, braucht es gar keine Hingabe. Gott will uns haben. Er ist ein eifersüchtiger Gott, er liebt dich. Wie letzte Woche gesagt, er liebt dich persönlich, er hat dich beim Namen gerufen und möchte nur, dass du ihn liebst. Und aus diesem Grund lässt er dich auch warten. Es gehört dazu. Lasst uns von Hannah lernen. Wir preisen dich und beten dich an und danken dir für dein Wort. Dein Wort ist Kraft für Menschen, die müde geworden sind. Und ich kann es nicht vermitteln. Wir bitten dich, Geist Gottes, ich bitte dich, Geist Gottes, rühre du uns an heute Morgen. Schenk wir, dass wir die Schrift verstehen, wie sie geschrieben ist. Dass wir uns nicht in die Irre führen lassen von Irrlehrern, Menschen, die gekommen sind zu verführen. Wölfe in Schafsfell. Schenk, dass wir dein Wort annehmen, wie es geschrieben ist und es lieben. Und erkennen, dass es gut ist, dass wir warten müssen. Wir lieben dich, wir warten auf dich, weil wir dich lieben. Weil wir nur dich haben. Weil wir nur dich haben wollen, dich alleine. Wir bitten dich, dass du uns vergibst, dass wir so ungeduldig sind. Dass wir nicht vertrauen. Dass wir dich nicht suchen, wie wir dich suchen sollten. Bitte vergib uns, Herr. Und segne uns Wir preisen dich und beten dich an.